Nächste Folge. Und los geht's.
Die haben sich gestritten und plötzlich kommt das Kind und sagt, jetzt sage ich's meiner Mutter. So, dann.
Ich kenne das immer so. Ich sag's.
Das ist ja praktisch. Praktisch-pädagogisch. Der pädagogische Podcast.
Mit Jens.
Und Dirk.
Und ihr da draußen. Moin Moin.
Moin Moin. Herzlich willkommen zurück nach einer unerträglich langen Pause jetzt. Ne?
Ja. Seit Samstag.
Ja, tatsächlich haben wir uns ja einige vermisst. Das ist natürlich sehr schön. Nichtsdestotrotz haben wir jetzt ja mit den Minifolgen erstmal jedenfalls pausiert. Ja, die Betonung liegt auf erstmal. Wir haben ja gesagt, wir wissen noch nicht so genau, vielleicht kommt zwischendurch noch was. Aber wie ich es ja schon gedacht habe, war das, glaube ich, ganz gut, das erstmal so zu machen. Denn meine ersten Schulaufgaben kamen jetzt wieder rein und wie ich es dann erwartet habe, stellt mich das vor neue alte Herausforderungen. Mhm. Und ja, da sind wir eigentlich auch schon mittendrin in unserer Woche.
Ja.
Gab es bei dir auch ähnliche Erlebnisse? Du hast wahrscheinlich weniger Schulaufgaben bekommen, ne?
Wobei, was macht dein Horror, indirekt ja? Nicht. Also tatsächlich es ist ja so, dass meine Kinder 1. Klasse, 4. Klasse jetzt wieder Schulaufgaben haben. Und
läuft das?
Das läuft ganz verschieden. Also zum Beispiel bei meiner Tochter ist auch die Lehrerin, kann man ja so sagen, es sind ja diverse Lehrkräfte und eine Referendarin, glaube ich sogar tatsächlich, die hat also richtig cool den Plan gemacht, von A bis Z, ganze Zettel kopiert und aber nicht so, hier mach mal irgendwas, sondern so voll den Plan, also richtig cool. Ja, aber nichtsdestotrotz ist dann halt hier und da dann doch irgendwie dann mal Missverständnisse auch in anderen Bereichen, irgendwie sollen die da jetzt das Ganze machen oder nicht, also gar nicht so einfach. Aber ich sehe da auch schon, also ich sehe da viel, viel Bemühungen von vielen Lehrkräften und das hilft dann auf jeden Fall. Aber es ist dann halt schon was anderes, mit den eigenen Kindern Hausaufgaben zu machen. Ich habe dann auch irgendwie im Netz dann immer wieder gefunden, ja, jetzt wisst ihr mal, wie die Lehrer das haben und so. Finde ich auch. Also ich finde auch richtig, dass man jetzt mal merkt, dass die da echt einen harten Job haben, so. Ganz besonders bei den eigenen Kindern, hätte ich jetzt fast gesagt. aber dass es doch wirklich auch schon was anderes ist, wenn dann Papa oder Mama da sind. Und also die Kinder reagieren auf mich als Vater, wenn sie irgendwas nicht verstanden haben oder wenn sie irgendwas nervt von den Hausaufgaben, reagieren natürlich ganz anders als in der Schule. So, ne? Es ist ja schön, in Kindergartenzeiten, wer in dem Bereich arbeitet oder da Kinder hat oder hatte, kennt das ja auch mit diesem, nee, bei uns ist er ganz entspannt im Kindergarten, so, was? Und ja, ne, so ungefähr, oder nee, hier macht sie alles nach den Regeln oder was, also das habe ich auch ganz häufig dann im Hortbereich dann immer erzählt, nee, also hier ist das Kind, wer auch immer, dann alles gut und die Eltern dann so.
Du bist bestimmt noch viel strenger.
So, genau, ich bin mega streng. Nee, aber ja, also da habe ich schon viel zu tun, was das angeht, so vormittags, jetzt, also nicht jetzt 10 Stunden oder so, aber zum Thema Hausaufgaben, ja, nicht so wie bei dir. Also du hast es ja direkt. Und ja,
ich habe die doppelte Ladung,
ja,
ne?
Du hast den Teil ja sogar auch noch, ne?
Ja.
Genau, also da ist bei mir nichts Neues, um meine Woche kurz abzuschließen. Ich kriege halt täglich gesagt von der Leitung, keine Kinder da oder doch welche und ich komme und so. Also ich bin so ein bisschen auf Abruf gerade. Und es funktioniert aber ganz gut. Meine Frau hat ja auch quasi systemrelevanten Job. Die ist da ordentlich in Action. Da ist Highlife in Tüten im Homeoffice. Und so gucken wir natürlich, dass sie ihre Termine dann so planen kann, falls ich doch mittags in den Hort muss, dass das dann alles funktioniert. Ja, aber ansonsten, ich will mich auch nicht groß beschweren. Ich glaube, es haben ganz viele Menschen das viel, viel schlechter als ich. Und insofern sind wir noch gut dabei.
Wo wir wieder bei mir sind.
Ja, genau, perfekte Überleitung. Jens, erzähl mal.
Ja, nee. Also, ja klar, also bei mir ist das, was das Schulmaterial angeht, hab ich schon gesagt, ja, doppelt dann vorhanden. Aber auch da muss ich sagen, sind, glaube ich, die das zu managen haben, bemüht, das irgendwie umzusetzen. Wobei ich echt sagen muss, also ich hätte es mir besser vorstellen können, einfach jetzt auf Pause zu drücken und sagen, okay, wenn die Nummer durch ist, dann machen wir weiter, so insgesamt. Ob das jetzt alles so realisierbar ist, weiß ich nicht, aber das ist schon teilweise wirklich grenzwertig, was man da leisten muss, denn es ist ja nicht nur so, dass man jetzt irgendwelche Hausaufgaben machen muss, also alles andere geht ja auch weiter und das parallel laufen zu lassen, ist schon echt eine krasse Herausforderung und ich glaube, da sind wir auch noch alle nicht mit durch und das ist auch etwas, das würde jetzt auch hier den Rahmen sprengen. Also ich habe da eine ganze Menge Gedanken zu und auch was zu sagen, aber ich finde, wenn man erstmal anfängt, sich mit so einer Sache zu beschäftigen, dann merkt man erstmal, wie so eine explosionsartige Mindmap auch auseinandergeht, wie viele Dinge so miteinander zu tun haben. Und wenn ich da etwas mache, dann hat das Auswirkungen darauf und das verschachtelt sich wieder. Und wenn ich das nachlasse, dann fällt plötzlich der ganze andere Baum weg und so weiter und so fort. Also das, das ist so der tägliche Kampf. Den ich dazu zu kämpfen habe. Und naja, und dann die Zeit, auch jetzt sind wir, ich weiß gar nicht, 5 Wochen, 6 Wochen, wie lange sind wir jetzt schon zu Hause? Die geht natürlich auch nicht spurlos an einem vorbei. Ne? Und irgendwann, das merke ich jetzt ja auch ziemlich krass, fehlen dann auch die sozialen Kontakte. Ne? Mhm. Also das hält man eine ganze Weile mal durch und dann kann man sich auch mit Dingen ablenken. Aber irgendwann dürstet es dann halt nach den Freunden und nach einfach auch nach anderen Menschen. Also da nehme ich gar nicht aus. Also, ich habe ja wenigstens noch dich hier.
Ja, aber auch nur online, ne? Also ja, tatsächlich müssen wir gucken, wenn endlich irgendwie das ein bisschen gelockert wird, dass wir dann wenigstens mal irgendwie einen Spieleabend nochmal machen oder so. Wir können uns ja auch 2 Meter so gegenüber setzen am Tisch oder keine Ahnung. Aber
oder ich setze mich auf die Terrasse und du sitzt drin.
Genau.
Dann, und dann machen wir die Tür zu.
Ja, oder ich sitze im Vorgarten oder so und dann schreien wir immer übers Haus. Das
je nachdem, wie das Wetter ist.
Ja, genau.
Ich setze mich dann dahin, wo es besser
ist. Im Augenblick ist es ja gut.
Ja.
Ich merke das auch so, dass zum Beispiel so ein ganz normaler Ei, ich habe heute Getränke geholt. Das ist ein Riesending. So, oh krass. Und dann, wie mache ich das jetzt? Und so früher ist man einfach irgendwo vorbeigefahren. Ja, hier sind auch 1000 Menschen und so.
Rein.
Und jetzt ist so, oh, guck mal, hier sind andere Menschen. So. Ach, guck mal, das war das, was sie früher mal Zivilisation genannt haben. Also
das ist ja selbst, wenn du irgendwo im Fernsehen irgendwo so, ich weiß nicht, ob es dir auch so geht, oder euch da draußen, wenn man irgendwelche Musikvideos sieht oder so, oder Konzerte, so diese Menschenmassen, denken so, oh, das war noch Zeit. Ja. Ich finde das total heftig. Ich meine, es ist ja noch nicht lange her und ich bin jetzt auch keiner, der alle 2-3 Monate irgendwie zum Konzert geht, aber so diese Ansammlung von Menschen, das ist so in so kurzer Zeit so fremd geworden. Ich finde es irgendwie interessant.
Ein bisschen was von Science Fiction, finde ich auch so.
Ja. Ja,
weißt du, so diese Filme, postapokalyptisch, ich hau jetzt richtig auf die Kacke, postapokalyptisch, also ich weiß nicht, ich gehe davon aus, die meisten wissen, was das ist, aber so, ne, das ist halt nach der, keine Ahnung, nach was, nach der Weltzerstörung so, also nach der Apokalypse, postapokalyptisch. Genau. Und dann irgendwie, dann erzählen die sich, früher haben die Menschen dies und das und so, wie du das jetzt meinst mit den Konzerten, also ja.
Das ist aber schon so, ne? So wie hier Will Smith, ich weiß nicht, wie hieß der Film?
Aladdin?
The Last? Irgendwas? Nee, wo er dann, er war doch irgendwie auch der letzte
Ach
Mensch.
So.
Egal. Ich beschweife. Ganz so schlimm ist es ja zum Glück nicht. Aber es war doch hier Schleswig-Holstein, wir sind nur Schleswig-Holsteiner, war das jetzt ab Montag ein bisschen gelockert, ne? Man durfte ja wieder hier und da einkaufen gehen und so. Da hast du echt das Gefühl gehabt, die Leute, ja, alle haben so jetzt los, ne? Also, naja, schauen wir mal, wie lange das so gut geht.
Ja, aber es ist ja immer noch auch der Alltag so, das merken wir ja auch. Und da haben wir uns ja auch ein bisschen Gedanken auch drüber gemacht, ne? Also einmal zu Hause und wir haben uns auch darüber unterhalten, so im Team zum Beispiel, was man jetzt eher weniger hat. Also einige haben das vielleicht. Es gibt, glaube ich, einige, die sich im Team treffen sollen und dann wird besprochen so und alle fragen sich, warum machen wir das hier? Nur damit diese Arbeitsgeschichte da aufrechterhalten wird, dieser Rhythmus oder so. Ich weiß es nicht genau. Aber so, das wäre jetzt das Einzige, ansonsten ist Team ja nicht viel, aber wir haben uns ja ein bisschen darüber unterhalten und kamen irgendwie auf das Thema jetzt, wie man sich so untereinander verhält, also so Kommunikation, wir haben ja früher auch schon mal eine Folge gehabt mit gewaltfreier Kommunikation, also wenn ihr das noch nicht gehört habt, hört es euch gerne nochmal an. Ich glaube, das ist auch ein Klassiker bei uns, oder? So nach den Statistiken,
ja, kommt
Top 3 oder so. Also von unseren Folgen so, das wird, glaube ich, sehr viel gehört. Also können wir nur empfehlen.
Wobei man könnte es noch immer noch weiter ein bisschen ausschweifen, ne? Aber also ausschmücken, sage ich mal, das ganze Thema.
Oder fortsetzen oder so.
Ja. Ja, es begegnet einem ja auch in so vielen Bereichen. Und klar, also kriegt man ja auch Feedback, ist aber so schwer umsetzbar. Und ja, natürlich kann man nicht in jedem Moment, den man erlebt, immer mit der gewaltfreien Kommunikation handeln. Aber wenn man das erstmal so drin hat und das trainiert, dann klappt das schon eigentlich ganz gut.
Also es hilft auf jeden Fall ungemein.
Ja. Also das überhaupt zu wissen auch.
Ja. Ne? Und dann, es legt auch ganz viel, heißt ja auch nicht, dass man nicht selber dann mehr die ganzen Fehler macht, aber während man sie macht, habe ich das jedenfalls des Öfteren, dass ich dann in dem Moment merke, guck mal, jetzt hast du genau das gemacht oder jetzt bist du darauf eingegangen, was der andere gesagt hat und zwar eben auf einer ganz anderen Ebene und so. Und dann läuft man da so rein. Und dann hat man aber zumindest die Möglichkeit, dann im Nachhinein das so zu klären. Wenn man dann mit sich hart ins Gericht geht, ich schaffe das auch nicht immer, und dann sich wirklich auch sagt so, ja komm, das hättest du jetzt auch anders sagen können oder so.
So ein bisschen wie wenn Erwachsene dann sich dann so unterhalten und in ihrem Redefluss dann plötzlich Scheiße sagen und dann plötzlich sehen sie, dass ein kleines Kind im Raum ist und oh Gott, das darf ich gar nicht sagen.
Hat er nicht Scheiße, gesagt. Ich habe Scheiße gesagt.
Ja, nee, also so ist es nicht. Aber es sind ja nun gerade etwas spezielle Zeiten, in denen wir sind. Und auch da haben wir ja auch zu Hause, also der eine mehr, der andere weniger, sicherlich auch mal Kommunikationsherausforderungen, nenne ich es jetzt mal. Ja, wo mit einem auch dann einfach mal die Gäule durchgehen, ne? Wie man so schön sagt. Und das wahrzunehmen und also ich finde das auch ganz wichtig, jetzt sowas, ne, und da sind wir ja schon mittendrin, dass man auch die Situation mit einfach betrachten muss. Also nicht jede Art und Weise, wie ich handle, wie ich kommuniziere, ist auch auf jeden Moment so übertragbar.
Ja.
So, ich merke zum Beispiel, dass ich deutlich toleranter bin, gerade meinen Kindern zum Beispiel gegenüber. Ich habe ja nun keine anderen Kinder im Moment, leider. aber dass ich da auch anders reagiere und toleranter bin als sonst. Ich sage dann zwar auch zeitlich versetzt, dass gewisse Dinge so einfach nicht gehen oder dass mich das vielleicht verletzt hat, so solche Dinge, aber ich rede da nicht mehr so viel. Ich nehme das dann einfach mal hin und lasse das so ein bisschen, ja, ich lasse das einfach auch mal geschehen, so, weil irgendwo muss der Druck dann auch mal hin. Es ist nicht schön, ich bin auch nicht der Mensch, der damit eigentlich gerne umgehen mag. Ich bin eher so ein harmoniebedürftiger Mensch, aber ich weiß auch, wie wichtig das ist, den Druck loszulassen. Ich mache es immer noch zu selten auch, aber bin da stets bemüht, auch für mich so meine Ventile zu finden. Mhm. Und das kann man ja auch ja auf andere Art und Weise. Ne? Du machst das ja, glaube ich, auch auf sportliche Art und Weise.
Ach so, ich dachte jetzt direkt.
Eines der Schmerz.
Ja, weil ich ja Karate mache, so den Konflikt sportlich austragen, dachte ich schon. Nee, aber auf jeden Fall. Also ich habe das auch gemerkt, irgendwie mir fehlt das gerade total, das Training. Unser Dojo, das finde ich auch richtig cool. Also der Sensei, sagt man dann ja bei uns, wobei wir ihn dann nicht direkt immer so ansprechen. Also der ist, muss ich echt mal sagen, der ist richtig cool, ein sehr entspannter Typ. Schöne Grüße an den Thomas Köster, ja, vom Sühlfelder Karate Dojo Kenkyo.
Grüße unbekannterweise.
Genau.
Also, aber normalerweise ist das so, dass man die dann immer so anspricht mit dem Titel?
Ja, ich sag mal so, ich gehe da immer lieber in den, wie sagt man, in den Vor. Also ich sag das dann schon mal eher, du musst das ja auch nicht immer so direkt. Also wir haben schon einen Sensei im Grunde, der ist dann bei uns in unserem Bereich für Europa komplett zuständig, der kommt aus Lübeck, der wird dann ganz selbstverständlich Sensei genannt. Obwohl er dann halt der Shihan ist, also der Obersensei, der Sensei ist der Sensei. Führt jetzt auch ein bisschen weiter, aber ja. Man bringt dann schon Respekt rüber und ich muss aber auch zugeben, ich kann sowas auch nur, ich bin da so ein bisschen eigen, ich kann Menschen nur Respekt geben, wenn ich die auch respektiere. Ansonsten spreche ich denen den Respekt einfach ab, egal ob die Professor, Doktor, ich habe gerade die Welt gerettet sind. So, das ist mir dann echt egal. Entweder die sind cool oder nicht. Und wenn die cool sind, gebe ich denen auch Respekt. Und es ist eben der Fall bei dem Herrn Köster, also bei dem Thomas. Und weil das gar nicht der Teil ist, den ich jetzt erzählen wollte. Also er bietet jetzt an Online-Training und so über Zoom und so. Und ich habe jetzt auch schon ein paar Mal überlegt, damit zu machen, aber das ist für mich dann eben nicht so das Gleiche. Ne? Das, ich möchte gerne mit den Leuten in Kontakt kommen, ich möchte mich gemeinsam mit denen in einem Raum bewegen. Trotzdem ist es natürlich cool, was er dann da so anbietet. Ja, aber so, das fehlt mir auch, dieses Bewegung, Stress abbauen und so und auch einfach mal rauskommen. Also ich glaube, das ist auch gerade ja für die Kinder wichtig. Also es gibt ja tatsächlich Kinder, die irgendwie die ganze Zeit alleine zu Hause sind, so soll es ja eigentlich auch sein, so, ne? Aber ja, ich finde, das kann man eben nicht mit den Kindern so je nach Alter so durchziehen. Also die brauchen ja,
wobei,
schon
also, ich meine, es, Spielkameraden. Ja, und so. Also es ist ja immer schwierig. Also es ist ja auch, ich meine, wir müssen ja nicht alle zu Hause bleiben. Ne? Das ist ja auch etwas, was einige auch noch nicht so dann ganz verstanden haben. Also es ist ja kein Zwang, dass du drin sein musst. Es mag sein, dass es irgendwo vielleicht in Deutschland solche Teile gibt, wo vielleicht irgendwie besondere Maßnahmen da jetzt ergriffen werden mussten. Aber grundsätzlich darf man ja schon nach draußen gehen. Also du sollst dich ja nur nicht mit mehreren Leuten treffen. Mhm. Und was zum Beispiel da auch ist, wir hatten ja auch ursprünglich gedacht, heute zum Thema Waldpädagogik ein bisschen was zu machen. Das haben wir jetzt erstmal geschoben. Aber auch da kann ich nur den Tipp geben, wer die Möglichkeit hat, und es muss ja nicht immer gleich der tiefste Schwarzwald irgendwo sein, sondern es reicht einfach wirklich nur ein Ort, es kann auch ein Stadtpark, was weiß ich was sein, wo ein paar Bäume sind und je nach Alter der Kinder, einfach mit den Kindern, so albern das auch klingt, einfach mal so einen Baum auch umarmen als Ersatz für einen Menschen. Das kann echt funktionieren, wer da so ein bisschen offen für ist. Es ist im ersten Moment ein bisschen befremdlich, aber das funktioniert wirklich. Also da fließt schon Energie und für Kinder ist das, ja, wie du schon gesagt hast, auch so wichtig, diesen Kontakt zu haben, auch mal Kontakt zu anderen zu haben, nicht nur zu den eigenen Eltern so oder Geschwistern, sondern wirklich auch mal Kontakt zu anderen haben. Also das habe ich schon von vielen gehört, dass die sagen, ja, so grundsätzlich, so ist für alles nicht so schön so, aber was mir am meisten fehlt, ist der Kontakt, also auch der körperliche Kontakt zu anderen Menschen, bei der Begrüßung sich zu umarmen oder so, macht zwar auch nicht jeder, aber einfach nur, ja, im Kontakt zu sein mit anderen und sich sehen natürlich sowieso auch, aber eben dann in den Kontakt zu gehen und das, ja, würde ich dann auch nur jedem empfehlen, da einfach mal, würde ich dann doch mal rauszugehen. Je nachdem, wo man es machen kann. Ne?
Ja.
Also ich blicke da auch mit Sorge auf die Bereiche, wo das eben nicht möglich ist. Und ich hoffe auch, dass das nicht vergessen wird. Und ja, so schwierig das jetzt auch alles ist. Ne? Aber da bin ich auch vorsichtig mit mir selber, dass ich da auch nicht wieder mir zu viele Gedanken um alles mache. Das geht ja auch mal sehr schnell, sondern versuche das, was in meinen Möglichkeiten zu steckt, zum Beispiel jetzt gerade zu tun und zu machen und wo es geht, vielleicht auch irgendwie zu helfen, zu unterstützen. Und ja, es muss ja auch jeder so selber seine Strategien finden, ne, wie er damit umgeht.
Ja, ja, also ich finde es auch gar nicht so einfach. Also vor allem, ich habe auch letztens mit einer Kollegin drüber gesprochen, so wegen, ja, und wie, zu wie vielen darf man sich denn jetzt treffen auf der Arbeit und wie viele nicht und sowas alles. Und also ich sehe das auch
so ein bisschen unterschiedlich, ne?
Ja.
Also finde ich auch schwer.
Ja, es wird dann von verschiedenen Instanzen immer so festgelegt. Ich sehe die ganze Nummer ja, muss ich sagen, eher so ein bisschen statistisch. Also gar nicht so, dass wenn ich einkaufen gehe, was ja im Augenblick dann wirklich selten ist, dass ich dann nicht denke, oh Gott, hier überall könnte es sein. Ich muss ehrlich zugeben, also Schleswig-Holstein, wir sind da ja auch nicht irgendwie mittendrin oder so. Und ich weiß nicht, ich sehe das nicht überall so. Aber du musst halt gewisse Dinge tun, damit die statistische, wie sagt man, damit es die Möglichkeit möglichst niedrig ist, sich da irgendwo anzustecken. Also so sehe ich das. Also richtig direkt Angst habe ich da jetzt auch irgendwie nicht so. Aber es ist halt auch schon fraglich. Also wenn man jetzt durch die Multimedia-Geschichten scrollt oder was im Fernsehen irgendwie, also brauchst du heute nur anzumachen, irgendwas, Talkshows,
es geht
immer um Corona und ja, nur um die Unterarten, irgendwie jetzt Masken doch oder nein oder was sollen wir machen oder sollen wir gar nicht miteinander reden oder doch oder, also es ist immer die Unterbereiche im Grunde so. Ja, und da merkt man halt auch einfach, dass auch viel dann tatsächlich doch auch nicht nur im wirtschaftlichen Schwierigkeiten sind, sondern auch im sozialen. Und ich glaube, dass bis auf uns, die wir dann halt auch in dem Bereich arbeiten, auch vielen so der breiten Bevölkerung gar nicht so bewusst ist, ja, was das halt eben auch mit Kindern macht, so, ne? Also für Kinder war es völlig normal, dass sie irgendwie in die Schule gehen und täglich irgendwie andere Menschen sehen und mit denen interagieren und irgendwas machen, kommunizieren. Und das ist ja jetzt auch nicht mehr so der Fall. Insofern, ja, finde ich, muss man auch verstehen, dass die auch einen gewissen Druck haben und ja, auch da Probleme. Und da kommen für mich halt so Sachen, wenn es dann Diskussionen gibt oder Auseinandersetzungen oder irgendwie, wo man eine Lösung finden muss oder irgendwie sowas. Also sind für mich immer so, und das hatte ich halt auch vorher im Team, deswegen können wir das Thema eigentlich auch mit reinnehmen, emotional, unemotional. Also wenn du da so einen Regler hast und Zeit nehmen und das darauf eingehen oder jetzt sagen, nee, jetzt gebe ich dem Ganzen keinen Raum und keine Zeit, wir gehen nicht darauf ein, sondern jetzt gibt's einfach eine Aussage. Und eine Ansage so. Also vielleicht erst so dieses emotional, unemotional. Mir wurde oder wird öfter auch immer so dieses gesagt, ja, man muss in so Diskussionen und so möglichst unemotional reingehen. Und ich bin da, muss ich zugeben, anderer Meinung. Ich bin nicht der Meinung, dass man so hochemotional und oh mein Gott und ne, so ausflippmäßig und so weißt du so dieses ganze Temperament und dass du dich gar nicht mehr irgendwie auf Augenhöhe siehst so, sondern die flippen einfach nur alle aus. Also das macht keinen Sinn, das ist offensichtlich. Aber alles nur aus so einem analytischen Ausgangsbasis so zu sehen und dann auch so zu kommunizieren. Da fühle ich mich überhaupt nicht wohl drin. Also ich brauche ein bisschen, da leide ich jetzt, weil der das und das gesagt hat. Und hier merke ich jetzt, hier spüre ich, dass es dir damit nicht gut geht. Also all diese Dinge, das sind ja Emotionen. Und weiß ich nicht, ich finde, die darf man auch einfließen lassen. Oder auch dieses...
Auch nur menschlich, ne?
Ja, und man darf auch mal energischer sprechen und sowas, ne? Sowas in die Richtung. Gibt ja so Leute, muss ich ja zugeben, da habe ich ganz große Schwierigkeiten mit. Weiß nicht, wenn so Diskussionen sind und der eine wird einfach energischer und dem ist das alles sehr wichtig und so. Und dann sagt die andere Person... das ist mir hier zu laut und zu doll, ich möchte das nicht und so redet man nicht mit mir oder irgendwie so und zieht dem anderen da richtig den Boden weg. Also es sind so Machtgeschichten, empfinde ich da immer. Weiß nicht, wie siehst du denn das so mit dem emotional, unemotional? Sagst du dann eher, nee, am besten komplett unemotional und man soll ganz analytisch oder weiß ich nicht.
Also das kommt immer so ein bisschen auf den Kontext drauf an. Also grundsätzlich, du kennst mich ja auch schon so ein bisschen, bin ich eher ein Mensch, der viel redet, in Klammern auch zu viel redet. Also ich versuche dann, glaube ich, oft zu lange, das dann diplomatisch alles zu lösen. Ich habe festgestellt, so in den letzten Wochen auch, dass das meistens zielführender ist, wirklich so auf den Punkt, auch wirklich unemotional, nur für die Sache, die Entscheidung zu treffen und das dann auch sozusagen kurz und knapp und so und zack und nicht, Mensch, und jetzt nehmen wir jetzt mal ein Beispiel, so bei Kindern, so ich möchte jetzt, dass das Kind irgendeine Jacke anzieht, so, weil das ist so und so, einfach mal als Beispiel. So, und dann möchte das Kind das nicht und dann macht es das aber nicht. Und dann sagt, ach komm, es wäre schon, ne, nun mach doch mal bitte, so, wir wollen gleich los und dann nochmal und ne, so und alles immer. Und ich rede und rede und rede und ja, und irgendwann verläuft sie das im Sande. Und da ist es dann, finde ich, dann manchmal wirklich besser zu sagen, auf den Punkt, so, Jacke anziehen, jetzt, raus, so. Dann unemotional reinzugehen und gut, mag sein, dass das Kind das dann in dem Moment dann auch nicht tut, so. Aber dann ist diese Ansage, die ist dann oft zielführender, so, das unemotional zu machen. So, und das habe ich für mich gemerkt, dass das, es ist natürlich auch wieder noch ein Unterschied, ob es die eigenen Kinder sind oder fremde Kinder. So, da kannst du auch mal mit so einem Überraschungsmoment natürlich dann auch nochmal vielleicht dann glänzen. Die eigenen Kinder kann man da vielleicht weniger überraschen. Das mag vielleicht sein. Aber also das habe ich auf jeden Fall gemerkt. Also deshalb manchmal weniger reden, sondern wirklich prompt und direkt auf die Sache eingehen, zielführender ist, als da so emotional reinzugehen. Andererseits finde ich es dann aber auch wieder wichtig, wenn die Situation dann vielleicht ein bisschen runtergekommen ist, auch nochmal zu sagen, du pass auf, Mensch, vorhin ne, war ja Folgendes passiert. So, das mache ich dann rum wieder gerne und da gehe ich dann auch gerne emotional rein, dass ich dann sage, du, das hat mir gar nicht gefallen, ne? War ja auch ein bisschen traurig vielleicht oder wie hast du denn das empfunden? Ne? Hast du das eigentlich gemerkt, dass dir das und das dabei so rausgerutscht ist? So solche Geschichten. Und dann ist es auch ganz oft so, dass ein richtig gutes Gespräch dabei entsteht, weil man eben nicht so in dieser aufgekochten Situation und Stimmung dann so da reingeht, weil dann sagt man da doch oft Dinge, die man in einer ruhigen Minute so nicht gesagt hätte.
Mhm. Wenn man dann so überemotional im Grunde.
Ja, genau.
Ja, ja. ich habe das aus und ich finde, ein ganz wichtiger Teil unseres Jobs ist tatsächlich, dass im Grunde das gut zu können, zu eine Situation möglichst schnell abwägen zu können, ist das jetzt ein Moment, wo wir eine klare Linie zeigen müssen? Oder ist das jetzt ein Moment, wo es darum geht, irgendwie das Emotionale aufzumachen und zu besprechen? In der Theorie würde ich ja tatsächlich sagen, na, das ist immer gut, das zu besprechen. In der Praxis ist es Quatsch, weil ich finde, es gibt einfach Momente, du hast so schön diese Jacke gesagt, also das geht ja jetzt nicht darum, irgendwie das Kind dem so, ich weiß nicht, über die Emotionen zu fahren und das irgendwie komplett zu ignorieren oder sowas. Es geht mehr so um den Moment, wo eine Diskussion einfach unangebracht ist. Als Beispiel, einige erinnern sich vielleicht noch, wir mussten früher in die Schule, ja, vor Corona. Ja, und dann kannst du nicht diskutieren, ob die Jacke jetzt angezogen wird oder nicht. Draußen gießt es in Strömen. Es gibt dann ja tatsächlich Kinder, die dann sagen so, nee, ich gehe heute im Pyjama in den Kindergarten oder so. Und dann ist auch, du weißt, okay, du brauchst ungefähr eine Viertelstunde für die Fahrt zur Kita und es ist 20 vor, so. Und danach ist schwierig, weil der Morgenkreis dann begonnen hat. Also du hast gar nicht, es macht gar keinen Sinn zu diskutieren, so, und du hast auch nicht die Möglichkeit. Und du weißt auch genau, ja, die letzten zwei Tage lief es genauso, da wollte gerne das Kind irgendwie diskutieren oder so und am Ende kam eigentlich auch nichts anderes bei raus. Und das ist zum Beispiel für mich dann eine klassische Situation, wo es auch dem Kind mehr hilft. Nein, darüber diskutieren wir jetzt nicht. Du ziehst jetzt die Jacke an und du kannst mir deine Probleme auch während der Autofahrt erzählen. Das ist jetzt gemein. Aber es gibt halt diese Situation. Und ich glaube, es ist auch, ich glaube, das wissen aber auch so gut wie alle da draußen, auch gerade wenn wir halt mit Kindern arbeiten, es gibt Bereiche, wo es wichtig ist, darüber zu reden, wo das Kind die Möglichkeit hat, sich zu öffnen und etwas dazu zu sagen und wir auch uns diskussionsoffen zeigen und so weiter. Aber es gibt genauso die Situation, wo wir den Ton angeben und wo wir einfach sagen, das wird jetzt so und so gemacht, weil das auch wichtig fürs Kind ist. Wir können nicht jede Situation aufmachen und zur Diskussion stellen, dass jeder, der mit Kindern weiß, dass das nicht gut ist fürs Kind, weil dann hat es keinen Halt. Also man braucht auch gewisse Grenzen. Die sollen auch individuell, finde ich, für jedes Kind gesehen werden. Das ist natürlich auch nochmal eine Herausforderung, gerade wenn man in Gruppen arbeitet. Aber ich glaube, das ist jedem klar, soweit. Es geht nicht irgendwie darum.
Das denke ich auch. Und wenn man sich da mal auch so in die Situation, in das Kind so reinfühlt, ne? Ich meine, wir waren ja nun alle mal klein. Ich glaube, das ist auch oft so dieses Gefühl und es ist auch so ein Entwicklungsprozess, so, ne, wie weit kann ich denn bei den verschiedenen Erwachsenen dann so gehen? Es geht ihnen ja in den seltensten Fällen jetzt darum, irgendwie dann Streit anzuzetteln. Ich meine, ja, manchmal vielleicht dann schon, aber dann ist es, glaube ich, für die wirklich wichtiger, da jemanden zu haben, der sagt, wo es lang geht. Ich meine, vergleichen wir das doch mal mit uns auch als Erwachsene. Ich glaube, das hört auch nie auf, wenn wir jetzt jetzt nochmal wieder auf unser anfängliches Thema zurückzukommen. Wenn wir jetzt eine Bundeskanzlerin hätten, die immer dann vor die Kamera tritt und sagt, ja, ist jetzt ja alles nicht so schön und es wär schön, wenn Ellen ja, also nicht ganz so viel vielleicht rausgeht und auch mit dem Abstand und so. Also immer das alles versucht, so ein bisschen, ja, ist ja alles nicht so schlimm, aber oder ist vielleicht auch ein bisschen schlimm, aber macht euch keine Sorgen. So. Also ich habe dann auch jetzt lieber jemand, der sagt, so, pass auf, so sieht es aus, das ist die Situation, ab sofort ist das und das. Dann weiß ich, woran ich bin. Und dann bin ich auch eher bereit, mich an diese Dinge zu halten, als wenn einer dann ankommt und sagt, ja, muss man mal gucken, muss man drüber reden vielleicht, das wäre vielleicht nett.
Sagt jeder bitte nochmal seine Meinung und dann.
Ja, genau. Wie seht ihr denn das? Wollen wir jetzt vielleicht Ausgangssperren machen oder nicht? So, und dann kommen 80 Millionen Meinungen und so weiter. So.
Dann wird ausgewertet.
Und ich glaube, das ist bei Kindern nichts anderes. Also das ist so oft in solchen Situationen, dass sie einfach wissen wollen, was Phase ist. Mhm. Das ist das, was ich vorhin noch sagte. Also die Erfahrung mache ich dann eben auch, dass mein Gequatsche, sage ich jetzt mal, dass das manchmal wirklich einfach zu viel ist und dass es vielleicht gut gemeint ist, aber es bringt nichts. So, und es ist für beide Seiten dann nicht gut, weil ich verschenke Zeit und Energie und dem Kind hilft es dann auch nicht, weil es nicht weiß, woran es ist, mhm. weil es vielleicht noch nicht mal versteht, je nach Alter, versteht gar nicht, was sie da jetzt eigentlich gerade möchte.
Das verwirrt so. Dann eher noch.
Also es ist auch so ein Lernprozess für mich, auch zu gucken, okay, also wie gehe ich dann auch mit dem Kind um? Und das ist eben kein Erwachsener, sondern es ist einfach ein Kind.
Ja.
Also das ist ein Prozess, der ja auch nie aufhört. Und jedes Kind ist dann da ja auch wieder anders.
Ja.
Und es macht mir allerdings auch Spaß, also dann auch zu gucken, so welches Kind ist auch gerade in welcher Verfassung zum Beispiel, ist ja auch noch wieder ein Unterschied. Mhm. Also ein Sechsjähriger ist nicht gleich ein Sechsjähriger. Ne? Jeder kommt unter anderen Voraussetzungen dann in die Einrichtung und dann gucke ich dann ja natürlich dann auch erstmal, also wie ist das Kind eigentlich drauf, wie gehe ich heute mit ihm um? So, und darf das Kind dann auch entsprechend dann einzugehen und vielleicht dann nicht ganz so hart zu sein, aber trotzdem die eigentliche Sache nicht aus dem Blick verlieren. Denn auch das kann einem ja in einer niedergeschlagenen Situation trotzdem helfen. Also da ist jetzt jemand, der sagt mir, wo es lang geht. Das ist ja auch eine Form von Halt.
Ja.
Wenn jemand eine klare Linie dann macht. So, es muss ja nicht heißen, dass man dann da so herrisch dann dem Ganzen dann da entgegentritt, sondern ein liebevoller, bestimmter Ton. So, das meine ich dann eher damit.
Ja. Und jetzt, wenn jetzt einige von euch da draußen sich fragen, ja, die reden jetzt die ganze Zeit darüber, aber, wo ist denn jetzt der Kompass, ne? Wann darf man denn wie mit dem Kind umgehen und so weiter? Und eigentlich ist es ganz einfach. Am obersten steht immer das Wohl des Kindes. Und das Wohl des Kindes, wir hatten ja, glaube ich, auch schon mal darüber geredet, wir orientieren uns an dem Bedarf des Kindes, nicht an der Lust, nicht an dem, was das Kind möchte, sondern was das Kind braucht. Und natürlich kann von uns auch da eine Fehlinterpretation gemacht werden, so einfach. Aber wir versuchen natürlich, dass das nicht passiert. Ne? Also das ist halt einfach unser Job, zu gucken, was braucht das Kind jetzt am besten. Ganz abgesehen davon, dass wir auch noch eigene Ressourcen haben und die manchmal nicht da sind. Also manchmal haben wir auch einfach gerade keine Zeit, weil wir gerade irgendwie schnell in die Gruppe müssen oder sowas. Und wir können uns dann nicht noch eine Viertelstunde mit dem Kind hinsetzen. Das ist aber was anderes so. Ne? Aber solange, aber
wo du gerade sagtest, auch mit dem Bedarf und da würde ich gerne noch zu sagen, auch da ist es dann immer besser, auch mal daneben zu liegen, bevor man sich dann gar nicht drum kümmert. Also es kann natürlich auch sein, dass man dann den Bedarf des Kindes einfach falsch einschätzt. So, aber das merke ich ja relativ schnell an der Reaktion des Kindes, ob das jetzt gerade vielleicht falsch war. Aber ich finde es immer wichtiger, das erstmal trotzdem zu tun, auf das Kind einzugehen, als es gar nicht zu tun.
Ja.
Das wollte ich nur
sagen. Und das finde ich richtig gut. Also das etwas nicht zu tun, nur weil man sich unsicher ist oder ist nicht immer eine gute Idee. Also ganz häufig müssten wir einfach aktiv sein und einfach dann mal fehlerfreudig. Und es geht ja nicht um das Perfekte, irgendwie die perfekte Arbeit oder so. Und ja, also ich denke, solange das Kind dann ganz oben steht, ist das im Grunde etwas, was dann wichtig ist. Und ich habe mich auch schon ein paar Mal mit verschiedenen KollegInnen, wie man jetzt ja sagt, darüber unterhalten, emotional und unemotional. So, es gibt welche, die haben mir gesagt, ja, sie würden auf gar keinen Fall zum Beispiel laut werden gegenüber einem Kind. Und finden das ganz schrecklich. Und sobald einer irgendwie laut wird, hat das auch gleich immer irgendwas mit Überemotionalität und so weiter zu tun. Und dann habe ich halt auch welche, die sagen so, ja, naja, aber ich habe ja auch Emotionen und wir sind Menschen und wir können doch nicht mit den Kindern komplett emotionslos umgehen. Also das finde ich auch nochmal so ein schwieriges Thema, wie man das mit Kindern macht. Ich habe da zwar schon so meinen Fahrplan, bin da aber auch mit verschiedensten KollegInnen immer irgendwie so im Austausch und so, wenn man das mal positiv formuliert. Also ich habe zum Beispiel auch Kinder schon gehabt in der Einrichtung, die haben richtig Mist gebaut, aber richtig, und waren auch dann respektlos und so weiter. Und das sind Kinder, oder das war jetzt in dem Fall ein Kind, wenn du dem ganz ruhig, entspannt erklärst, dass das eine schlechte Idee ist, was es da macht und dass das so nicht läuft und dass das auch respektlos ist und dass das dem anderen wehtut und so weiter, ne? Das kannst du dem erklären. Das registriert das Kind aber nicht, weil es dich als unemotional empfindet und das ist bei dem Kind jetzt gleichzusetzen mit, ja, das, der labert, das, da kommt nichts. Also das, guck mal hier, ich habe ja noch Spielraum. Ich werde ja hier nicht mal irgendwie fertig gemacht oder irgendwas, so wie ich das sonst immer kenne. Ne, so irgendwie von wem auch immer, Fußballverein, ich bin jetzt ganz platt, oder im, also überhaupt so im Sportverein meine ich jetzt so, oder im in der Schule oder irgendwas, werde ich da vielleicht dafür rund gemacht und dann ist gut und so, ne? Aber der erhebt ja jetzt nicht mal die Stimme und so. Und ich finde dann wichtig, dass wir dann emotional reagieren. Und damit meine ich jetzt nicht, dass wir ausflippen und das Kind fertig machen oder sowas. Aber ich finde schon wichtig, dass man dem Kind wirklich auch in der Gesichtsmimik zeigt, ich bin jetzt richtig, richtig wütend und sauer, weil das war ein totales No-Go und das war gefährlich, was du da gemacht hast und war ganz, keine Ahnung, unfair dem anderen Kind gegenüber oder wem auch immer oder sowas, ne? Und dann flüstere ich auch nicht, dann erhebe ich auch die Stimme. Ich schreie nicht irgendwie das Kind an, dass ich das fertig mache oder irgendwie so. Das meine ich jetzt nicht. Aber ich sitze nicht da und sage, ja, das finde ich jetzt aber eine ganz blöde Idee, die du da gemacht hast. Und das ist halt auch noch so, finde ich, eine Schwierigkeit in der Sache. Und ja, wie siehst du das?
Ja, also zum einen, ja, also zum einen schwierig, aber es ist eben auch ein ganz, ganz wertvolles Werkzeug, was wir haben, ne? Unsere haben wir, glaube ich, auch irgendwann schon mal drüber gesprochen, so die nonverbale und paraverbale Kommunikation. Und das ist ja genau das, wenn das fehlt, das merkt man dann ja am Schreiben, wie schwer das dann ist, jemanden etwas so zu vermitteln, wie man es dann gemeint hat. Also da braucht man schon viele Smileys, um das dann genauso rüberzubringen, wie es gemeint ist, gerade wenn es etwas komplizierter ist. Und so wie du gesagt hast, bei der nonverbalen Kommunikation, ne, die Körpersprache und Gestik dann da zu zeigen und so, Mensch, das, was du jetzt gerade gemacht hast, ne, das ist nicht in Ordnung. Vielleicht sogar mit den Händen so ein bisschen gestikulieren, so, und vielleicht ein bisschen strenger dann gucken, so dass das Kind dann das auch optisch sieht, so, was da gerade los ist. Und mit dem Paraverbalen eben, ja, wie ich das gesagt habe. Und der Tonfall, so, ist ja auch mal ganz wichtig, oder die Lautstärke. Und auch da wieder, wenn man immer so agiert, wenn man immer laut ist, egal was es ist, wenn man sehr, sehr aufgeregt ist, ja, was ist denn dann, wenn wirklich mal was los ist?
Ja.
Deswegen bin ich mich auch kein Freund von so wegen Kleinigkeiten irgendwie ausrasten, auch wenn es einem noch so missfällt gerade. Ich finde, das ist schon immer wichtig, sich da selber zu reflektieren, so, okay, einmal kurz durchatmen und dann überlegen, okay, so, wie schlimm ist das jetzt wirklich? Lohnt es sich jetzt darauf einzugehen oder nicht? So, und dann sich vielleicht dann lieber die Emotionen dann nochmal für einen anderen Moment aufsparen, der vielleicht später noch kommt, wenn es dann ja vielleicht noch eine Schippe draufgelegt wird. Wie auch immer, ich will es Ihnen jetzt zu kompliziert machen. Aber das finde ich sehr wichtig, dass wir da auch ja wissen, dass das für uns ein ganz wertvolles Werkzeug ist, wie wir dann auch oft gerade, wir sind ja nun bei auch bei den Konflikten, wie ich dann auch über eben diese Körpersprache und diese paraverbale Kommunikation auch einen Konflikt deutlich schneller lösen kann, als wenn ich eben, so wie ich es gesagt habe, wie ich es oft dann auch dann eher mache, dann zu viel rede und versuche alles harmonisch und ach, das ist ja ein Kind und da darf ich aber ja nicht so, da muss ich ja ein bisschen aufpassen. Nee, wie du schon sagst, die wollen das ja auch, ne? Die wollen wirklich auch einen Gegenspieler haben, der sagt, nee, so, pam, zack, aus.
Mhm. Ja, ich finde es vor allem wichtig, was du sagst. Also für mich ist das schon so, dass diese, ich Schauspieler dann ja nicht, sondern ich bin ja dann auch sauer in dem Moment und das bringe ich rüber, dass das aber nicht dazu da ist, um mir Luft zu machen, damit es mir am besten nachher besser geht oder irgendwie, oder ich, keine Ahnung, oder sogar, was ich finde, was niemals passieren darf, die Kontrolle verlieren, ne, dass ich ein Kind irgendwie fertig machen will oder irgendwie sowas, ich finde, sowas darf auf gar keinen Fall passieren. Also ich habe schon diese Emotion, aber letztendlich geht es darum, dem Kind das zu zeigen. Guck mal, so fühle ich mich gerade. Das passiert, wenn du dich so und so verhältst. Und es ist mir nicht egal. Und eigentlich ist auch die Message da drin, du bist mir nicht egal. Wenn du mir egal wärst, dann würde ich gar nicht mich mit dir unterhalten darüber. Und das, ich finde auch grundsätzlich, das ist ein wichtiger Aspekt des Ganzen. Also man kann auch nur mit Kindern in diese emotionale Diskussion, nenne ich es mal einfach, gehen, wenn du also das Fundament muss richtig stark sein. Also du musst mit dem Kind eine richtig gute Beziehung haben. Wenn du zu dem Kind noch nicht so eine Beziehung aufgebaut hast, dann würde ich mich damit ganz doll zurückhalten. Also selbst wenn man das so empfindet, dann muss man das beiseite schieben. Da muss man dann Profi sein, finde ich. Weil das Kind dich dann eher als Aggressor kennenlernt oder sowas. Wenn die Beziehung aber schon da ist und das Kind weiß, oh ja, ich habe jetzt hier richtig Mist gebaut und naja, ist kein Wunder, dass der Dirk jetzt sauer ist und so weiter. Und wenn das Kind aber auch immer sicher ist, spätestens nach der Diskussion, manche Kinder sind sich ja dann tatsächlich unsicher, aber wenn die immer wissen, das ist hier eine Diskussion zwischen uns. Es hat nichts damit zu tun, wie die Kinder halt sagen, dass wir immer noch Freunde sind oder so, ne? Also, die Beziehung ist dadurch auf gar keinen Fall gefährdet oder angegriffen oder sonst irgendwas. Also, gerade, wir waren ja auch schon mal mit dem Thema, schwierige Kinder, schwierige Jungs auch und so, ne? Wir haben uns ja auch drüber unterhalten, dass die Definition eigentlich nicht gut ist, aber das wird nun mal so genannt, so und ja, dass es dann auch darum geht, diesen Kindern halt natürlich schon Kontra zu geben und oder einen Spiegel vorzuhalten. Guck mal, das ist jetzt die Reaktion auf das, was du gemacht hast. Aber unsere Beziehung bedroht das in 0,0%. So, und das finde ich wichtig, dass die Kinder diese Sicherheit haben.
Das sage ich
haben.
Zum Beispiel dann auch, ne, dass ich dann sage, so, es geht nicht um dich als Mensch, also es ist es geht um das, was du getan hast. Und mir hilft zum Beispiel auch so ein Leitsatz, ich weiß gar nicht, wer das gesagt hat, wo das herkommt, dieses so, liebe mich, wenn ich es am wenigsten verdient habe.
Ja.
Und das kehre ich halt auch um zu den Kindern. Also in dem Moment, wenn die Kinder am hilflosesten erscheinen und dann eben aggressiv werden oder so, es ist ja auch eine Form von Hilflosigkeit, dann eben da nicht den Kontakt zu verlieren, sondern sagen so, jetzt erst recht bin ich jetzt für dich da, weil du mich jetzt gerade brauchst.
Und auch sich nicht angegriffen fühlen, ne? Und dann wirklich sehen, hey, da kann jetzt jeder hier stehen. Hatten wir auch schon drüber gesprochen, ne? Das Kind greift jetzt einfach an, weil das deren Lösungsschema ist bisher gewesen. So, und das hat nichts
mit uns zu tun. Ich finde, das ist total hilfreich in Streitigkeiten oder ob das nun verbal oder körperlich dann auch ist, sowohl unter Kindern als auch wenn das Kind dann eben gegen den Erwachsenen geht, das in dem Moment wirklich zu erkennen und zu verinnerlichen, dass es jetzt gerade nicht bei der Sache um das Kind jetzt an sich geht, sondern da ist jetzt gerade ganz viel Hilflosigkeit und das Kind braucht mich jetzt gerade sehr. Das hilft mir total dabei, das auch aus einem anderen Blickwinkel zu sehen und mich dann da nicht reinziehen zu lassen in diese Aggression und dann womöglich dann noch mich auch mit hochpushen zu lassen, sondern da ganz anders mit umzugehen. Okay, so, das ist jetzt, also mit einer ganz anderen Einstellung da so reinzugehen. Also das finde ich immer, also es hat mir auf jeden Fall geholfen, da so den, die Haltung dazu zu haben.
Ich finde auch, das ist etwas, was man nicht am Schultisch lernen kann, also in der Ausbildung. Nee, und das ist auch nicht böse der Ausbildung gegenüber gemeint, aber das funktioniert nicht am Tisch. Es funktioniert tatsächlich nur direkt mit den Kindern, Jugendlichen, wem auch immer. Mit Jugendlichen geht das auch sehr gut übrigens.
aber es hat mir zum Beispiel geholfen, von solchen Sachen zu wissen, ne? So wie mit der paraverbalen Kommunikation, dass es so etwas gibt und dann zu verstehen. Ne? In dem Moment ist es eben, ich habe wahrscheinlich etwas auf diesem Wege auch falsch rübergebracht. Wenn ich etwas sage und wundere mich plötzlich, dass mein Gegenüber völlig anders reagiert, als das, was ich eigentlich erwartet hätte oder was ich von dem anderen erwartet habe, dann liegt es entweder an der Beziehung, die ich zu diesem Menschen habe, oder ich habe vielleicht wirklich irgendwie irgendwas falsch gemacht, so in meiner Form der Kommunikation.
Ja.
Dirk, ich habe noch was auf dem Zettel stehen, und zwar unsere drei Dinge.
Richtig.
Hast du da Lust zu?
Lass uns loslegen. Drei Dinge.
Ja.
Was hatten wir? Drei Dinge?
Drei Dinge, die einen Streit eskalieren lassen.
Ja.
Ja. Soll ich damit anfangen?
Ja, mach doch mal los.
Achtung, hier kommen die drei Dinge.
Wollen wir uns wieder abwechseln? Also, oder? Ja, ne?
Ja, können wir machen.
Alles klar.
Also ich selber habe natürlich noch nie einen Streit eskalieren lassen.
Nein,
das
Niemals.
Muss natürlich vorweg. Ne? Also der erste ist so bei Kindern, das ist das erste, wenn das Kind sagt so, die haben sich gestritten und plötzlich kommt das Kind und sagt, jetzt sage ich es meiner Mutter. So, dann.
Ich sag's. So, ich kenne das immer so. Ich sag's.
Genau, das ist dann so. Dann ist das Kind, das das gesagt hat, erstmal raus und vielleicht läuft er weg, aber dann ist Feierabend, dann ist so jetzt er dran. Dann wird entweder hinterhergerannt oder die Flucht ergriffen, natürlich auf die andere Seite, aber dann wird es erstmal schwierig mit der Streitschlichtung.
Ja.
Ja, das war so mein erster Punkt.
Ja, das ist cool. Ja, ist auch, das Geile finde ich immer, wenn die das dann sagen, ne, besonders so im Hort oder in der Kita, dann ist es ja auch nicht immer so, dass die, normalerweise jedenfalls, dass die Erwachsenen dann kommen und sofort dem Kind, das die gerufen hat, Recht geben. Also, ja. Das ist ja eigentlich nicht der Fall. So, aber die denken das in dem Moment immer so, ja, weil sie doch Recht haben und das wird jetzt der Erwachsene schon sagen. Aus. So, ich sag's. Ja. Ist aber auch so ein bisschen Schock, glaube ich, ja, finde ich sehr gut. Ja, meine erste von den drei Dinge, die so einen Streit richtig eskalieren lassen, ist so, wenn man was so auf der Beziehungsebene hat. Also wenn man eine Aussage von dem anderen so auf die Beziehungsebene packt, wo sie eigentlich nicht sein sollte. Kann natürlich auch sein, dass der andere das absichtlich so sagt, ne? Aber ne, wenn es einfach nur eine Aussage ist und man das so auf die Beziehungsebene zieht, wo es eigentlich nicht hingehört. So.
Hast du ein Beispiel?
Oh, schwierig. Vielleicht, wenn man, keine Ahnung, im Team arbeitet und jetzt müsste ich was
konstruieren. Also das ist weniger um, ja, muss, wenn du das nichts hast, ist auch nicht so dramatisch. Mhm.
Ja, also dass es da nicht so darum geht, so unbedingt, okay, was, wenn der andere, keine Ahnung, wenn jetzt mir jemand sagen würde, so, oh, ist schwierig, magst du mal dein Essen wegpacken oder irgendwas, ne? Dann könnte ich das ja auch so auffassen, so, was interessiert die andere Person mein Essen oder so, ne? Ja. Will der mir jetzt einen reinwürgen oder
dass
so?
Dass du jetzt also, hier isst, hier.
Genau. So. Also, es ist jetzt ein mega schlechtes Beispiel, ne? Aber vielleicht kommt trotzdem so ein bisschen rüber, was ich meine.
Ja, ich doch, denke schon. Ich halte unsere Hörer für sehr kompetent.
Definitiv. Müssen sie auch sein, sonst versteht man das
Gefahr. Um uns zu verstehen.
Damit wären wir auf der Beziehungsebene. Ja, was hast du?
So, mein zweiter Punkt ist, und das ist dann eher so schon im älteren Alter, Erwachsenenalter, wenn dann einer sagt, du solltest mal echt für deine Stressregulierung was tun. Das ist so, wo ich denke so, wow, okay, also dann spricht mir der andere ja gerade so völlig irgendwie ab, dass ich jetzt irgendwie gerade im Thema drin bin, sondern dass eigentlich das ganze Leid, was dieser Streit gerade hervorbringt, nur von mir kommt, weil ich es nicht schaffe, mit Stress umzugehen. Also dann kann ich auch schon mal angefressen sein.
Und da hat auch noch nie, glaube ich, jemand gesagt, ja, jetzt wo du sagst, so. Sondern das
ist vielleicht immer, im Nachhinein. Alter, ne?
Ist das ist ja nicht jetzt.
Er hat ja recht, aber wie es fällt ihm ein, das mir zu sagen.
Ja, genau. Stimmt ja eigentlich, aber nee. Du sagst mir das nicht.
Ja. Wobei, das während wieder sagen. Ich meine, das ist auch mal so eine Sache, ne? Wenn man jetzt wirklich mit jemandem Streit hat, egal in welchem Alter, und man in dem Moment merkt, der andere hat recht.
Ja.
So, dann das zu, dann die Größe zu haben, dann zu sagen, also an dieser Stelle könnte der Streit vorbei sein, wenn ich jetzt zugebe, dass der andere recht hat, aber das so lange aufrechterhalten, bis nichts mehr geht.
Das ich sag jetzt nichts mehr. So, kann man dann ja auch. Ich sag jetzt überhaupt nichts mehr. Und dann warten, ist der andere dann nicht.
Ja. Ja. Gut, dein zweiter.
Meine zweite Sache ist im Grunde, wenn sich einer, erlebe ich ganz häufig, das Gefühl hat, es wird ihm was weggenommen. Und ich meine jetzt nicht unbedingt irgendwie was, ein Gegenstand oder so, sondern emotional. Jemand nimmt die Kontrolle weg. Also nimmt dem, spricht dem eine Meinung ab, spricht dem Kompetenzen ab oder
Also du hast ja eh keine Ahnung.
Sowas. Ja, so nee, mehr so auch wieder schwierig zu erklären. Also wenn das eine Kind einfach Angst hat, dass der andere wenn der jetzt irgendwas sagt darüber, dass dem dann wirklich was weggenommen wird, so, ne? So, das ist schwierig, das zu erklären. Ich habe jetzt leider auch kein Beispiel. Ich hätte mal Beispiele dazu machen sollen. Ja, einfach so, dass man das Gefühl hat, der nimmt mir jetzt zum Beispiel meine Würde, der nimmt mir mein Recht bei Kindern, glaub ich, oder dann irgendwas.
Eher unbewusst, ne?
Ja, also, entweder das oder relativ bewusst mit Macht, mit der Machtebene halt. Ne? Ja. Ich nehme dem jetzt etwas weg, ich nehme dem seine Aussage weg oder irgendwas, spreche ich dem ab oder irgendwelche Kompetenzen oder irgendwas, ich nehme das dem jetzt weg. Und der andere kann eigentlich nur noch zusehen, dass er das jetzt gerade verliert und alles, wobei das auch nicht immer hinkommt. Meistens darf man sich das einfach nur nicht wegnehmen lassen, aber das ist unheimlich schwer. So, ne?
Also ich finde, das ist ein sehr gutes Beispiel, weil das sind ja Prozesse, die ja oft bei Kindern entstehen und also die durchgeführt werden, aber ja unbewusst. Und ich glaube, es ist ja auch für einen Konflikt wichtig, dass ich mir dessen bewusst bin, was da eigentlich gerade passiert, weil nur dann kann ich da ja auch adäquat drauf eingehen. Mhm. Und wenn ein Kind jetzt einem anderen Kind, wie du gerade sagst, etwas wegnimmt, es aber gar nicht weiß, was das ist, so etwas wie Würde oder ne, die Macht und so, das passiert dann ja eher instinktiv oder unterbewusst, dass diese Empfindungen dann hochkommen. Aber ich weiß gar nicht, was ist das jetzt gerade? Dann ist es ja auch da wahrscheinlich wieder so die Unsicherheit, die diesen Konflikt dann eskalieren lassen.
Ja.
Weil auf beiden Seiten, vielleicht ist sogar derjenige, der gerade ausgeteilt hat, erschrocken, weil der andere plötzlich so aufbrausend reagiert und was habe ich denn jetzt gemacht? Und nicht selten ist es ja auch so, dass Kinder sich ja dann stundenlang streiten und schon lange nicht mehr wissen, worum es eigentlich geht. Mhm. Und wahrscheinlich, weil das eben durch solche Dinge dann hochgekocht ist. Das kann schon gut sein.
Ja, es gibt halt häufig dann so in so ein Machtgefälle, ne? Wer hat über wen Macht oder sowas? Und weil sie das halt leider auch häufig bei uns Erwachsenen so sehen, ne? Das ist halt so drin. Ja, also dieses Wegnehmen und dann auch im Sinne von, also wirklich diese Angst so. Und viele sehe ich dann immer, die fühlen sich dann davon wirklich angegriffen, weil das bedrohlich ist. Es ist eine große Bedrohung, wenn du dem anderen etwas absprichst oder wenn du irgendwas rüberkommen lässt oder so, oder du nimmst ihn nicht ernst oder so. Ne, das sowas halt zum Beispiel. Mhm.
Gut. Ich komme mal zum letzten Punkt und der passt auch so ein bisschen zu dem Ende unserer Sendung. Wenn der eine dann nämlich sagt, das ist wieder so eine Aussage, und sagte, gut, dann mache ich es kaputt. Egal was es ist. Das ist dann also dann, weil dann hat ja keiner mehr eine Möglichkeit, noch irgendwie was beizutragen. Entweder kann ich es noch unterbinden, dass der andere es kaputt macht, oder es wird kaputt gemacht. Und dann kann man sich auch nicht mehr unterhalten, weil dann ist es kaputt und dann ist Alarm.
Ja.
Ja, das ist, dem habe ich sonst nicht mehr hinzuzufügen. Ich glaube, da weiß jeder, was gemeint ist.
Ich glaube auch. Hat auch so ein bisschen was von dem Wegnehmen.
So, ja,
gut,
genau.
Dann bedrohe ich das jetzt, deine... Ja, mein letztes im Grunde sind Beschwichtigungsversuche. Sonst finde ich Deeskalation und Beschwichtigung ist ja eigentlich eine gute Idee. Also es ist ja grundsätzlich nichts Falsches. Aber ich weiß nicht, ob du das so kennst, wenn man so beschwichtigt und obwohl der andere noch emotional voll drin ist in dem Streit und oder ein Dritter kommt runter, dazu und ne? So jetzt kommen wir mal alle ein bisschen runter und so schlimm war das doch gar nicht, ne? Also da sind wir auch wieder beim Wegnehmen, so was regst du dich eigentlich so auf, das ist doch gar nicht so schlimm gewesen, ich nehme dir jetzt dein Recht auf Wut nehme ich dir dann weg, so ungefähr. Und ja, jetzt kommen wir mal alle wieder runter. Und dann ist ganz bestimmt nicht für den anderen so, ja, okay, stimmt, der hat recht. Sondern das ist richtig fies dann so, ne, in dem Moment.
Ich glaube, das ist so der Klassiker bei Partnerschaftsstreitigkeiten, oder? Mein Gott, du komm mal wieder runter.
Ja, sowas zum Beispiel. Aber wie gesagt, auch gerade so von Dritten. So, weißt du, wenn sich eine Gruppe streitet und zwei irgendwie streiten sich doll oder irgendwas und dann kommt halt einer und sagt dann so, es kann ja auch sein, so zwei Kinder streiten sich und der Erzieher, die Erzieherin kommt dann hin und sagt dann irgendwie, nur beruhigt euch beide mal. Oder sowas wie, zu einem Streit gehören immer zwei. Wo ich denke, nein, wenn der eine gemein angegriffen wird oder wegen irgendwas, gehören da nicht zwei zu. Also das ist ja Quatsch. Mhm. Aber sowas, ne? Und da wird dann auch, sind wir auch wieder so ein bisschen beim Wegnehmen. Ich nehme dir dann das Recht weg, so dich darüber aufzuregen oder irgendwas. Ja, aber so diese Beschwichtigungsversuche.
Da wird sich so langsam aus dem Sichtfeld des Schlichters, dann wird sich entfernt und wird weitergestellt.
Genau.
So, komm, wir machen woanders weiter.
Ja, oder warten, bis dann der Erwachsene weg ist. Ja, okay.
Apropos, wir machen woanders weiter. Dirk.
Jo.
Es war mir wieder ein Fest, mit dir eine schöne lange Folge aufzunehmen.
Auch so.
Ja. Vermisst du mich jetzt eigentlich, dadurch, dass wir uns nun nicht jeden Tag
auf jeden hören? Fall.
Ja?
Ja. Wir können ja
zum Streiten treffen.
Ich wollte gerade sagen, wir können ja dann, ja, wir treffen uns zum Streiten. Das ist eine gute Idee. Das nehmen wir dann auf.
Nee, hab ich genug von Moment.
Der Bedarf ist gedeckt.
Genau. Ja, ich könnte auch mal was anderes machen zwischendurch. Ja, nein. Wir schaffen das schon. Ich bin da ganz sicher.
Ja.
Wir schaffen es schon. Irgendwie kommen wir da durch. Wir machen da alle richtig coole Sachen draus.
Das Licht am Ende des Tunnels und so.
Gemein, genau. Sehe ich jetzt noch nicht ganz, aber ist auf jeden Fall das, egal.
Ja.
Irgendwas ist da auf jeden Fall.
Und wenn es nur die nächste Folge ist, nächste Woche.
Und wenn es nur die nächste Folge ist,
genau. Dann hören wir euch wieder. Nee, ihr hört
uns. Wir freuen uns auf euch, genau.
Wir hören euch ja leider
nicht. Und wenn ihr euch bei uns melden wollt, dann macht das gerne in schriftlicher oder auch verbaler Form, kann man ja auch bei Instagram oder so, was auch immer ihr auf den Herzen habt. Oder wenn ihr irgendwas anderes, längeres uns aussprechen wollt, dann kontaktiert uns und dann finden wir schon Möglichkeiten,
genau,
wie wir das hinbekommen.
Ja. So
machen wir in das. Diesem Sinne, ein schönes Wochenende wünschen wir euch. Genießt die Sonne und was auch immer ihr genießen könnt, geht in Abstand raus und
bleibt gesund, wie man so schön sagt.
Genau, bleibt gesund. Bis dann.
Ciao.
Ciao.
Tschüss, bis zum nächsten Mal.